Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei dieser Ausgabe vom PostFinance Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi und heute da reden wir über das Thema Sparen. Ich habe zwei spannende Gäste bei mir und die sind nicht nur individuell spannend, sondern eben auch, weil sie nicht unterschiedlicher sein könnten, was ihre Lebensgeschichte und was der Umgang mit Geld und somit auch was Sparen angeht. Es sitzen zwei junge Männer, Ende 20 und Anfang 30 von mir. Der Marco, der ist heute Oberstufenlehrer in Schaffhausen. Schön, dass du da bist.
Hallo Stefan, danke vielmals, freut mich auch.
Und hat früher eine ziemliche Schulden gehabt und teilweise sogar kaum können sein Studium finanzieren, geschweige denn seine anderen Rechnungen zahlen. Der Umgang mit Geld war für ihn immer ein Kampf gewesen. Der Erik hingegen hat Bücher über Finanzen verschlungen. Schön, dass auch du da bist.
Hallo Stefan.
Und anstatt seinen Job als Ingenieur weiterzuverfolgen, hat er beschlossen, den Finanzblog «Schweizer Franken» zu starten und den Leuten sein ganzes angesammelte Wissen zum Thema Finanzen weiterzugeben. Bevor wir ins Gespräch starten und ich euch noch ein bisschen genauer vorstellen, hören wir mal rasch, was die Schweizerinnen und Schweizer allgemein zum Thema Sparen sagen. Wir haben eine Strassenumfrage gemacht, haben herumgefragt und von den Leuten wissen, ob sie in der sparsam sind, so wie wir das vom Erik kennen, oder für gewisse Sachen viel Geld ausgeben, das wäre dann eher deine Fraktion, Marco, und ob sie sich im Leben schon mal verschuldet haben.
Ich spare auf mein Alter einerseits, ganz konzeptionell, und ich bin sonst vielleicht eher noch geizig als sparsam.
Ich bin einer, der gerne Zeug schon vorausholt und dann am Schluss sagt, oh, warum habe ich das geholt und so. Und so, ich bin halt nicht so sparsam in diesem Bereich.
Ich habe ein GA, also ich denke für so ÖV-Sachen, dort gebe ich Geld aus, das ich vielleicht nicht immer ausgeben müsste. Und für Essen, für gutes Essen.
Also ich spare für die drei Säulen seit 25 Jahren.
Ja, ich bin verschuldet, weil ich eine Hypothek habe. Also, aber sonst bin ich eigentlich nie gross verschuldet gewesen, nein.
Also ich hatte Schulden an Personen, sage ich mal so. Aber so jetzt richtig verschuldet bin ich nicht.
Ein bisschen weniger sparen als ich, ein bisschen mehr geniessen.
Spannend, was man da so hört. Die einen, die sagen, ich spare für die dritte Säule, das ist doch sehr, sehr konzentriert und fokussiert. Und andere, die sagen, ich gebe doch einmal ein bisschen zu viel Geld aus für das, was mir im Leben gut tut. Marco, was hat es für eine Aussage gegeben, wo du sagst, da fühle ich mich daheim? Da sehe ich mich auch drin in dieser Aussage.
Also mit der dritten Säule, da ist jetzt dieses Jahr wirklich ein Thema geworden. Da habe ich einfach gemerkt, im Kollegenkreis, alle reden darüber und ich weiß nicht mal richtig, was das ist.
Jetzt, also mit 29 ist jetzt angefangen, die dritte Säule investieren, während das andere schon seit 25 oder noch früher macht.
Ja, vor allem halt die, die eine Lehre gemacht haben und schon länger arbeiten und halt voll verdienen, die hat sich viel früher damit befasst. Ich erst dieses Jahr. Und wenn ich auch kann, also relate, ist einfach viel Geld ausgeben fürs Essen, definitiv.
Und Erik, du hast im wohlsten Gefühl bei der Person, die gesagt hat, ich lege an, ich spare.
Ja, ja, also ich würde sagen, der Spaß darf nicht zu kurz kommen, aber definitiv.
Was sind so bei dir die Spassmomente im Leben, die dir wichtig sind, wo du sagst, da gebe ich doch ein bisschen Geld aus und dort lege ich es dann nicht an und spare es nicht?
Also beim Essen bin ich definitiv genau gleich dabei, beim Reisen auch und auch beim Wohnen.
Ah, ich genauso. Wunderbar. Marco, wir starten bei dir. Du bist heute Lehrer, Oberstufenlehrer in Schaffhausen und scheinst dein Leben und vor allem die Finanzen im Griff zu haben. Du hast gesagt, vorher sogar in die dritte Säule wird investiert. Ist aber nicht immer so gewesen bei dir?
Nein, ist definitiv nicht immer so gewesen bei mir. Es hat dann irgendwann angefangen, als ich einen Erbvorzug bekommen habe von 7'000 Franken. Dort war ich 16.
Mit 16 schon einen Erbvorbezug?
Ja, also es ist einfach, ja, eigentlich sozusagen
mal ein Erbvorzug.
Einfach aus Goodwill und wahrscheinlich auch Unsicherheit von der Grosstante, die irgendwie das Gefühl hatte, ja, ich muss jetzt mal anfangen, mein Vermögen ein bisschen aufteilen. Und dann haben wir, ich und mein Bruder, je 7'000 Franken bekommen. Mit 16 ist eigentlich noch, ja, schon ein rechter Batzen.
Und du hast genau gewusst, wie ich nicht umgehe, natürlich.
Ja, natürlich, ja.
Für was hast du es ausgegeben? Wie lange hat es hergegeben?
Das ist eine spannende Frage, die ich mir selber auch ein paar Mal gestellt habe und ich habe keine Antwort. Ich kann jetzt nicht sagen, für da und da und da nichts ausgeben. Das ist einfach, man hat sich gewöhnt an einen höheren Lebensstil. Also man hat sich gewöhnt daran, wenn irgendwie mit den Kollegen eins trinken willst, dann bist du natürlich dabei. Wenn du auf Zürich willst, in den Ausgang, dann bist du dabei. Geh essen gehen, kein Problem. Wochenende auf München, ja, ich komme schon. Und, also es sind einfach alles kleine Sachen, wo man sich irgendwie dann angewöhnt hat und dann einfach einen höheren Lebensstil hat mit
und
der Zeit.
Plötzlich geht dann ist das Geld weg, der Erbvorbezug ist aufgebraucht?
Genau. Also ich habe noch 900 Franken Alimente jeden Monat, plus eben die 7'000 Franken, die ich einfach geschenkt bekommen habe.
Alimente, das heisst, du bist ein Scheidungskind?
Genau. Genau.
Und ab dem Moment, wo sich deine Eltern scheiden lassen, hat es quasi geheißen, bist du auf dich alleine gestellt finanziell? Oder wie ist das genau gegangen damals?
Ja, plus minus. Also ich habe natürlich schon, wenn ich irgendetwas gebraucht habe, meine Eltern können nachfragen. Das ist eigentlich immer gegangen. Nur habe ich das selber nie wollen. Also ich habe dann irgendwann, vor allem, als ich älter geworden bin, nicht das Gefühl gehabt, ich muss jetzt bei Mami fragen, du kannst mir die Ferien zahlen. Das ja, ist einfach nicht gegangen. Ja, aber dann hatte ich auch die Alimente, die 900 Franken. Die Wohnung ist mir dort, also das Haus ist mir noch gezahlt worden. Die Krankenkasse auch, aber eben 900 Franken plus 7'000. Die 7'000 sind weg, Lebensstandard ist hoch. Und jetzt erhalten wir mal mit diesen 900 Franken.
Das wird relativ schwierig. Wie lange hat es gegeben? Wie viele Tage oder wie viele Wochen in einem ganzen Monat?
Es ist unterschiedlich, sie sind sehr unterschiedlich. Ich habe nebenbei noch recht oft gearbeitet, also schon in der Kante oder im Gymi habe ich im Anweg nebenbei gearbeitet. Dort habe ich dann immer, ja, je nachdem, mal 1'000 Franken verdient, mal 1'500. Aber ich habe das natürlich auch, ich habe gewusst, wie ich das wieder ausgeben kann. Also mit dem Geld bin ich dann meistens in die Ferien oder habe mir irgendetwas gegönnt.
Weil aber schön ist, ja, Disziplin, nach der Schule zuerst in Anweg arbeiten, dann heim, noch ein Aufzug gemacht, hoffentlich.
ja, dann mit der Aufzug muss ich jetzt fast sagen, ja, habe ich gemacht, immer.
Nicht zur Oberstufenlehre, muss man sagen, genau.
Nein, also es war schon hart gewesen, muss ich schon sagen. Also neben dem Gymi noch 2 bis 3 Mal in der Woche für 5 Stunden arbeiten. Und ich meine, bei einem Stundenlohn von 21 Franken, ja, bist du halt gleich von 5 bis 10 Uhr am Abend dort am Arbeiten, Wochenende vor allem und alle 4 Tage. Und ja, es war nicht einfach für die Enzgänze gewesen, sage ich.
Und das Geld ausgeben, du hast gesagt, für die Ferien gehen, den, ja, Lebensstandard erhalten, was sind so alles die Orte gewesen, wo die 900 Franken einfach so hergeflutscht sind?
Eben, wie gesagt, Essen war sicher ein grosser Teil gewesen, Auswärtsessen vor allem. Ja, ich war einfach zu faul, um selber zu kochen. Dann, also Ausgang war eigentlich gar nicht mal so ein grosser Teil gewesen. Kleider natürlich, oder ich habe früher noch geshootet und Handball gespielt. Dann kommt irgendein neuer Handballschuh raus, dann will man sich den kaufen. Und dann sind halt gleich schon 200 von 900 Franken weg. Und es geht dann recht schnell, wenn man viele Kleinigkeiten hat, die sich summieren. Und eben ja, nur schon etwas gut trinken, einen Kaffee und eine Cola sind dann gleich 10 Franken. Und wenn man das jeden 2 Tage macht, ja, sind es 150 Franken von 900, die einfach fehlen.
Hast du jemals auch Schulden gehabt? Oder ist einfach irgendwann mal das Geld ausgegangen und dann musst du schauen, was spare ich jetzt oder von was mache ich weniger?
Ja, ich hatte tatsächlich Schulden gehabt. Also es hat eigentlich angefangen, als ich mit dem Studium angefangen habe. Dort war es halt schwierig gewesen, weil dann hat man ein paar Monate gearbeitet und da hat eigentlich gut gelangt, um sich ein Studium zu finanzieren und ein Leben nebenbei. Und vor allem eben, als ich dann hier auf Zürich gekommen bin, da ist dann auch alles teurer geworden. Also eben der Zug, den man musste zahlen, nach der Uni etwas gut trinken, da bleiben, essen, ausgehen. Also es sind einfach Sachen, die in Zürich dann gleich teurer sind, wenn ich auf Hause oder wo man einfach mehr macht. Und dann war es halt so, wo ich dann in der Credit Suisse gearbeitet habe, ich dann während dem Semester gearbeitet und dann einen Monat vor den Prüfungen habe ich gesagt, hey, jetzt muss ich lernen, einen Monat. Und dieser Monat ist eigentlich immer zurückgekommen, irgendwann, weil das war der Monat, wo nichts reingekommen ist und Geld ist trotzdem rausgekommen. Und
also obwohl du auf der Bank gearbeitet hast, allzu viel hast du nicht auf die Seite gelegt gehabt. Oder gelernt hatte, für uns auf die Seite legen, trotz dem Bankerjob?
Ja, das Problem war, also es war ein Studentenjob und wir konnten dort 4 bis 6 Stunden am Tag arbeiten, also einfach bis der Filter von Zahlungen abgearbeitet wurde. Und eben, je nachdem hat man im Monat 1'500 bis 2'000 Franken verdient. Und ja, das war dann eigentlich auch relativ schnell weg gewesen.
Aber nicht vorausplant, dass dann plötzlich mal ein Monat kommt, wo man nicht arbeiten kann, weil Prüfungen anstehen. Nicht daran gedacht damals?
Nein, also das Ding ist, ich denke, alle, die neben dem Studium gearbeitet haben, kennen die Doppelbelastung. Und vor allem, wo, ich sage mal, nicht ein finanzielles Polster irgendwo noch haben, sondern wo einfach, du musst die Uni irgendwie bestehen, du musst die Prüfungen bestehen und du musst Geld verdienen. Und dann macht man sich irgendwie, also man lebt von Tag zu Tag oder von Monat zu Monat. Und ich habe jetzt nicht gross vorausgeplant, hey, im Mai muss ich dann lernen und jetzt muss ich ein bisschen auf die Seite legen für das. Und was man auch noch muss sagen ist, wenn man dann mal durch ist mit den Prüfungen, dann will man sich schon mal etwas gönnen. Und dann geht man halt mal in die Ferien und dann sagt man auch, komm, jetzt schaue ich mal ein bisschen weniger. Und das ist halt so ein Teufelskreis, der sich Semester für Semester wiederholt hat.
Wie hast du die Ferien können leisten? Weil es ist zuerst im Mai gekommen, der Prüfungsmonat, wo kein Geld gekommen ist, und dann die Ferien. Wie hast du das finanziert?
Mit Kreditkarten. Ganz am Anfang. Mit Kreditkarte. Also ich habe bei der Credit Suisse Kreditkarte gehabt, wo die Limite 2000 Franken war, bei der UBS und auch bei der American Express.
Also 3 Kreditkarten, das heißt 6000 Franken auf Pump.
Genau.
Aber Kreditkarte, das ist ein Kredit, den du irgendwann zurückzahlen musst. Irgendwann kommt die Rechnung.
Irgendwann kommt die Rechnung. Oder ich zahle einfach monatlich 100 Franken, 150 Zinsen und ja, stresst mich niemand. So das Geld niemand.
Die Zinsen sind immens hoch in dem Moment, ja? Für Kreditkarten Schulden, wenn du die nicht abzahlst.
Ja, aber gefühlt ist es mir viel wichtiger gewesen, dass ich jetzt, eben, das war zum Beispiel 2017, gewesen, hatte ich gerade eine strenge Prüfungsphase gehabt, wo es echt darauf angekommen ist. Ich habe dann zum Glück alles bestanden. Und dann habe ich einfach nur wieder die Ferien. Dann bin ich mit 0 Franken auf dem Konto und auch 0 auf der Kreditkarte, also wirklich auf 0 gewesen, bin ich 3 Wochen auf Kolumbien. Und,
hast du Ferien wenigstens genossen? Hast du dich können erholen?
Es war eine super Zeit gewesen. Also danke auch, dass mir die Banken das ermöglicht haben. Anders wäre es nicht gegangen.
Aber nachher kommst du retour und dann sind die Rechnungen da, dann sind die immens hohen Zinsen da. Was ist das denn für ein Gefühl?
Es ist kein schönes Gefühl, auf jeden Fall nicht.
Geniert man sich da? Hat man da gewisse Ängste auch, was mit einem könnte passieren?
Genieren, nein, weil vor wem? Das weiß ja niemand. Also die Bank, das ist ja ein bisschen unpersönlich, das ist mir ja gleich, was die dort denken. Da ist halt der Unterschied von Schulden bei einer Bank oder eben Kreditkarte oder persönliche Schulden. Ich glaube, da komme ich sonst nachher noch drauf zu sprechen. Ja, und was das für ein Gefühl ist, es ist logisch nicht schön, wenn man weiß, man hat Schulden und man muss irgendwann Geld zurückzahlen. Aber dass man irgendwie Angst hat in der Schweiz, da muss eben schon weit kommen, weil ich weiß ja ganz genau, im Notfall, ich werde nicht am nächsten Tag, wenn ich kein Geld habe, Hunger haben. Dann gehe ich zu meinen Kollegen und sage, hey, kannst du mir 200 Franken pumpen? Und dann geht das. Oder ich habe halt auch keine Kinder oder so, die ich ernähren muss, dass ich sage, okay, jetzt ist es real, jetzt leide ich darunter. Es ist einfach, ja, scheiße, ich muss jetzt Zinsen zahlen, ich verliere noch mehr Geld, aber...
Ganz tief fallen kann man nicht in dem Moment.
Nein, in dem Moment nicht, nein.
Was hätte dir geholfen, um nicht in diese Lage zu kommen? Was hätte dir im Vorfeld geholfen? Was hätte dir an der Wert geholfen?
Also mir hätte es sicher geholfen, wenn ich die 7000 Franken nicht einfach so bekommen hätte und gesagt hätte, schau da, mach damit, was du willst, sozusagen. Da hätte mir sicher geholfen. Mir hätte es sicher geholfen, wenn man das mal in der Schule thematisiert hätte. Es ist halt etwas anderes, wenn man irgendwie mit Gleichaltern auch darüber redet, in der Schule, wie wenn die Eltern einfach sagen, schau, dass nicht zu viel Geld losgibst, geh nicht in den Ausgang, mach nicht das. Irgendwann mit 16, 17, 18 hat man das auch gehört und dann sagt man einfach, ja, ja, ich weiß es ja besser. Aber das mal wirklich ernsthaft besprechen und thematisieren, das hat bei uns nie stattgefunden. Nie.
Und machst du das heute mit deinen Schülerinnen und Schülern? Sind das Themen, die du ansprichst, die du auch aus deinem eigenen Leben erzählst? Was bei dir passiert ist? Was dort schiefgelaufen ist? Was hätte ich besser laufen können?
Ja, also ich mache das eigentlich so oft wie möglich. Also jetzt, die Schulden habe ich jetzt mal aufgehoben bis Ende dritte Oberstufe, wenn sie dann anfangen mit der Lehrstelle, weil dann einfach ein Thema mehr. Also, ja,
gut, jetzt hörst du den Podcast, dann wissen sie es zumindest schon mal von dir und dann kannst du darauf aufbauen.
Aber ich habe es schon erzählt, einfach, wo wir zum Beispiel ein Thema kein Minuszahlen, wo ich da eingeführt habe, dann habe ich ihnen meine Auszüge gezeigt und gezeigt, was Minuszahlen sind und wie das durchab kann gehen. Und jetzt, wenn du bei minus 5'000 bist und rechnest plus 6'000, wo landest du denn? Und sie haben es ziemlich gut begriffen.
Das also, ist ein guter Grund, zum Lernen auch mit Minus- und mit negativen Zahlen rechnen. Genau.
Realitätsnäher unterrichten.
Wie bist du damals rausgekommen wieder aus dem Schlamassel, wo du drin warst? Aus diesen Kreditkartenschulden, wo die Firmen, Kreditkartenfirmen, Banken dir gesagt haben, wir geben dir all das Geld, ohne genau nachzufragen, ob du dir das überhaupt kannst leisten, ob du das kannst zurückzahlen. Was war der Weg raus gewesen?
Also solange ich nur die Schulden hatte bei der Bank, war es für mich noch nicht irgendwie ein Ziel gewesen oder irgendwie mega dringend gewesen, um das abzubauen. Das Bedürfnis hatte ich irgendwie nicht gehabt. Ich habe einfach gedacht, ja, ist okay, jetzt fein, ich zahle jetzt einfach die Zinsen und fertig. Es hat dann angefangen, wirklich mich zu beschäftigen, wo ich dann bei meiner Freundin mich verschuldet habe. Es hat mir irgendwie 4'500 Franken ausgelehnt für Studiengebühren, für Ferien, sonstige Sachen, also wenn Militärrechnungen gekommen sind oder so. Und dort ist es dann einfach mal ja, so unangenehm geworden, weil du hast gleich bei der Freundin Schulden und dann auch noch bei Kollegen. Also ein guter Kollege hat mir 2'000 Franken ausgelehnt und ich habe mit ihm zusammen geschuttet. Und für mich ist das halt schon so ein bisschen, ja, ja man hat sich irgendwo durch ein bisschen geschämt auch mit der Zeit, vor allem nach einem halben Jahr, du hast die Schulden immer noch, gehst ins Training, hast einen neuen Fußballschuh und du siehst, er schaut dann an und du weißt ganz genau, er denkt sich, hey, aber der hat doch bei mir 2'000 Franken Schulden, wieso kauft er sich jetzt einen Schuh für 250? So kleine Sachen, das ist da, wo ich dann persönlich gemerkt habe, hey, das ist mir unangenehm, das, so will ich nicht mehr leben. Und das ist einfach irgendwie auch ja, unfair gegenüber den Kollegen und der Freundin. Das war das Persönliche. Das Zweite war, wo ich mich auch wollte, anmelden für das Modul, für die Uni. Und dann habe ich mich eingeloggt, habe ein System rein und dann hat es geheißen, hey, zahl zuerst deine Studiengebühren und dann schauen wir weiter. Und dann konnte ich mich nicht für Prüfungen anmelden. Und dort habe ich dann gemerkt, okay, Marco, jetzt musst du glaub, ein bisschen schauen, was du machst. Und dann ja, habe ich so angefangen, einen Finanzplan erstellen und ja, da war so ein bisschen die Motivation, also das Messer war am Hals, um müssen aus diesen Schulden rauszukommen.
Und aus der Schule rauskommen, du hast ja gesagt, es ist ein Druck von außen einerseits, der es gebraucht hat, eben gewisse Sachen plötzlich nicht mehr können, nicht mehr dürfen machen, nicht dürfen studieren, außer du zahlst die Studiengebühren. Und doch auch die Leute müssen in die Augen schauen, wo Menschen sind, die dir wichtig sind. Kollegen, wo die Rechenschaft schuldig bist, warum habe ich jetzt wieder neue Schuhe und dir das Geld nicht zurückgezahlt? Und bei der Freundin. Also dort doch auch eine gewisse Scham und einen Druck.
Ja,
ich, du also, selber auch gemacht hast dann.
Ja, und vor allem, da ist jeden Tag da der Druck. Das ist halt einfach, wo man ein bisschen unterschätzt. Wenn man irgendwie jemanden hört, der Schulden hat, in dem Moment befasst man sich damit oder denkt, ja, oh, armer Typ, der hat Schulden. Aber das Ding ist, das ist jeden Tag, das ist real. Man lebt jeden Tag damit. Wenn man ins Bett geht, man denkt daran, man ist verschuldet. Man denkt jeden Tag und eben bei so kleinen Sachen denkt man immer daran, wenn ich irgendwo raus bin, wo ich verschuldet war, es war immer nur eine Frage vom Geld. Hey, komm ich mit? Oder soll ich mir ein Bier nehmen oder einen Drink? Also, das sind einfach Sachen, wo man ständig konfrontiert ist.
Also das nimmt dich menschlich und emotional dann richtig auch ein?
Ja, sehr, sehr. Also irgendwann habe ich mich dann auch sozial recht zurückgezogen. Beziehungsweise ich bin nicht mehr rausgegangen, weil ich habe mir gesagt, hey, ich kann mir das nicht mehr erlauben, um noch weiter Geld auszugeben. Ich muss mich einschränken. Ja, und dann, wo ich gesagt habe, jetzt gibt es einen Cut. Also es war vielleicht ein bisschen extrem, aber der hat es auch gebraucht. Dort habe ich einfach gesagt, jetzt gebe ich kein Geld mehr aus. Für nichts. Nur das, was absolut notwendig ist. Und das heisst, ich habe jeden Abend vorgekocht für den nächsten Tag und habe das Essen mit ins Büro genommen. Und ich bin nie auswärts gegessen. Ich bin auch nie nach dem Arbeiten, hey, kommst du noch eins trinken? Nein, sorry, ich habe noch Training.
Du hast richtig angefangen zu sparen. Hast du einen Austausch gehabt mit jemandem? Hast du einen Kollegen, Freundin gehabt, der gesagt hat, ich bin für dich da, wo du mit jemandem reden über die Themen, über die Gefühle, über den Druck, der auch da war? Oder hast du einfach gesagt, nein, ich packe das allein, ich schränke mich jetzt ein auf die Art, wie du es gesagt hast?
Ich habe schon auch geredet mit ein paar Leuten. Das habe ich definitiv auch gemacht. Das Problem ist nur, dass man nicht, also es versteht einem niemand, der selber nicht gehabt hat. Das ist halt Fakt. Also wenn jemand noch nie verschuldet war, der kann ja schon sagen, ja, versuch es mal so und so, aber er kann ja irgendwie, du kannst das Gefühl nicht mit ihm teilen. Und so etwas habe ich nicht gehabt, wo ich auch wirklich können, ja, das Gefühl teilen. Und schlussendlich, klar, es hat mich unterstützt. Also ich bin auch dankbar für all die Gespräche, die ich hatte. Aber daraus heraus habe ich selber müssen. Ich musste leiden. Ich musste 2 Jahre lang sparen. Und ja, wirklich mich einschränken. Komplett einschränken. Sozial und ja, mit allem.
Was sagst du denen, die uns jetzt zuhören und sagen, ich kenne die Gefühle? Ich bin an einem ähnlichen Punkt, vielleicht noch tiefer in den Schulden. Ich habe ähnliche Schwierigkeiten, kann auch mit niemandem reden, weil die anderen, die ich um mich herum habe, in meinem Umfeld vielleicht genau die Gefühle zu wenig verstehen. Was ratest du all denen?
Ich finde es wichtig, dass man einfach ein Problem erkennt und dass man das einfach mal aufschreibt. Dass man einfach mal einen Überblick hat, hey, wie viel ist es denn genau? Wo ist dringend, wo ist weniger dringend und wie packe ich das an? Man kann schon viel darüber reden, aber ich finde, in dem Fall bringt es irgendwie nicht so viel wie in anderen Gebieten. Es ist einfach, du musst einen Plan haben und du musst sagen, jetzt will ich etwas ändern. Und der Punkt muss halt bei jemandem selber kommen. Der kommt nicht von außen. Also es wird dir nicht ein Kollege kommen und sagen, hey, jetzt musst du Gas geben, jetzt musst du schauen. Sondern du musst das wie selber merken und es muss dir selber wichtig sein. Ich meine, es gibt auch Leute, die sind dann ein Leben lang verschuldet, vielleicht weil sie zu wenig Energie haben, um etwas dagegen zu machen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, hey, jetzt bin ich halt schon 20 Mal betrieben worden, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Ich denke, also es braucht sehr, sehr viel Energie. Was ich aber mitgeben kann, ist, es geht schlussendlich einfacher, als man denkt, weil man gewöhnt sich genauso schnell auch wieder an das. Also ich habe dann 2 Jahre wirklich mit ganz wenig Geld gelebt, irgendwie 1.500-1.600 Franken im Monat ausgegeben. Und den ganzen Rest habe ich alles immer abzahlt. Klar, manchmal jetzt auch Monate gegeben, wo ich nichts abzahlen konnte, wo irgendwelche Sachen gekommen sind. Aber das ist auch okay. Also wenn man irgendwo ein Ziel hat, und immer wieder ein bisschen abzahlen kann, das, was übrig ist, dann geht es. Und dann muss man einfach dranbleiben.
Ein grosses Ziel, das du hast, um zu sagen, die kompletten Schuldenabbau, das Ziel hast du abgebrochen, in kleine Schritte, in kleine Erfolgserlebnisse. Dann gibt es Monate, wo du sagst, da kann ich mal nichts auf die Seite tun. Da muss man drüber stehen. Hat es einmal Monate gegeben, wo irgendetwas passiert ist, wo du sagst, mit dem habe ich nicht gerechnet. Etwas, wo dich aus dem Gleis geworfen hat, wo dich von dem Weg wieder abgebracht hat.
Ja, also es hat ein paar Situationen gegeben oder ein paar unerwartete Rechnungen, eben zum Beispiel das Militär oder auch Studiengebühren, also sind ja nicht ganz unerwartet gekommen, aber gleich.
Militärrechnung, warum stellt es Militär Rechnung?
Weil ich nicht im Militär war und dann muss ich halt zahlen dafür.
Und dann musst du zahlen, die Rechnungen sind dann entsprechend überraschend gekommen und haben dich genau, zurückgeworfen, auch beim Sparen, okay?
Genau, die haben mich zurückgeworfen und dann hat es halt auch einfach Situationen gegeben, wo ich noch an der Uni war, echt wirklich aufs Geld geschaut habe, radikal gespart habe, wirklich jeden Tag vorgekocht, nie rausgegangen. Wenn die Leute wollen, ob sie mir machen, sind sie zu mir gekommen. Und dann bin ich mal auf Zürich gefahren, in den Uni-Fußball gehabt. Dann wollte ich nach Hause gehen, bin irgendwie aus Versehen über Rot gefahren. Also ich war in der falschen Spur drin.
Yep.
Dann bin ich über Rot gefahren und dann hat es mich geblitzt. Und in dem Moment ist einfach, also ich war mega leer. Ich dachte, 250 Franken. 250 Franken mit dem Geld du auswärts essen, du können das machen. Und in dem Moment war es so schwierig für mich. Ich bin dort drüber, es hat mich geblitzt. Und dann habe ich angefangen zu brüllen im Auto. Ich war so hässig und so einfach aufgelöst. Weil man schafft mega hart irgendwie auf das hin und leidet mega und verzichtet auf alles. Und dann wegen so einem Blödsinn kommt eine Rechnung von 250 Franken. Dazu muss ich aber sagen, danke auch an die Kantonspolizei Zürich, die Rechnung ist nie gekommen und ich weiss bis heute nicht, wieso.
Gut, da hat irgendwo irgendjemand auf dich aufgepasst und deinen langen Weg gesehen, wo du gegangen bist. Aber ich glaube, das ist genau das, so ein Rückschlag kann man wieder komplett aus dem Gleis werfen. Du hast gesagt, du bist hässig, nicht aufs Rotlicht, sondern auf dich selber.
Ja, bin ich gewesen, auf mich selber, sicher. Ich dachte, das kann ja nicht sein, dass ich da falsche Spur fahre und einfach über Rot fahre. Also es ist ja wirklich unaufmerksam. Und dass wenn so etwas dann wieder so draus geht, das macht schon sehr weh. Also es sind echt kleine Sachen, wo andere über Rot fahren und denken, ja, 250 Franken, aber in dem Moment ist es einfach, als würde eine Welt zusammenbrechen. Auf der anderen Seite ist halt auch irgendwie gut gewesen, dass man dann sich irgendwann wieder fängt, also ich bin dann zu meinem Kollegen, hat Wut rausgelassen und hat gesagt, ja, komm, halb so schlimm. Und nein, das regt mich jetzt mega auf. Und dann hat man sich irgendwie ein paar Tage damit beschäftigt. Aber dann ist auch wieder gut. Und dann fängt man wieder an, hat wieder Energie und dann geht es eben weiter. Und
also man lernt auch wieder aufstehen, weiterzumachen auf dem Weg zum Ziel, Schritt für Schritt.
Ja, also es ist ein mega langer Weg. Und ich meine, bei mir sind es jetzt nicht riesen Beträge, das sind insgesamt etwa 15.000, 16.000. Aber auch das war schon ein langer Weg, 2 Jahre lang wirklich jeden Tag kämpfen. Und man fällt vielmal um, wirklich vielmal. Nicht nur, wenn man Bussen zahlen muss oder so, sondern es ist auch jedes Mal, wenn man gefragt wird, hey, was machst du morgen Abend? Kommst du auch mit ins Kino? Und du musst irgendwann fängst du auch Ausreden zu suchen. Nein, ich komme nicht. Meine Mutter hat Geburtstag oder was auch immer. Irgendwie, du willst einfach nicht dort hin, weil du weißt, 16 Franken Eintritt plus Nachos grosse Nachos, 13 Franken.
Die gehören natürlich dazu, wenn man ins Kino geht.
Dann fängst du so an rechnen, anstatt zu sagen, hey, ich mache einen Abend mit meinen Freunden. Da ist dann gar nicht mehr das Thema gewesen. Und ich glaube, unter dem leidet man schlussendlich am meisten, dass man sich sozial so isoliert und da Tag für Tag, Wochenende für Wochenende, Ferien. Willst du mitkommen in die Ferien? Nein, dort bin ich schon mal gewesen. So,
Der Sozialdruck ist entsprechend angestiegen.
Sehr, sehr hoch, ja.
Aber du bist nachher dem Ziel, die Schulden abzubauen, Schritt für Schritt näher gekommen mit entsprechenden Erfolgserlebnissen. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo du dich dem Break-Even, dem Nullpunkt genähert hast. Wie ist das damals gewesen?
Irgendwann fängst du an, also das irgendwie mit etwas Positivem verbinden. Wenn du sagst, wow, schau, jetzt habe ich nur noch 8'000 Franken Schulden, nur noch 5'000. Der Moment, wo ich auf Null gekommen bin, das war so eine Befreiung. Da kannst du, ich glaube, da kann man auch nicht vergleichen, wenn mir jetzt jemand eine Million auf den Tisch legen. Ich hätte nicht das Gefühl, wie wo ich dort hatte, wo ich aus eigener Kraft geschafft habe, ich bin jetzt wieder auf Null. Und eben, ich glaube, es ist auch etwas, wo man in sich selber investiert. Es geht dann irgendwann gar nicht mehr ums Finanzielle, sondern einfach, ich habe gelitten, ich habe das wollen, ich habe es durchgezogen und jetzt bin ich da. Und wenn man das geschafft hat, hey, jetzt, wo ich meine ersten 10'000 Franken auf der Seite hatte, das war für mich wie eine Million gewesen. Ich habe mich so gefreut. Ich habe das all meinen Kollegen gezeigt und meiner Freundin. Und ich war so stolz gewesen.
Aber nicht sofort wieder rausgehen. Du hast ein paar Basketballschuhe gekauft oder irgendetwas.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, seit ich auf Null bin und angefangen habe zu sparen, spare ich eigentlich jeden Monat. Und da ziemlich viel. Und es fällt mir auch nicht schwer, weil ich habe den Lebensstil, den Lebensstandard habe ich nie wieder erhöht. Ich habe mir ein Budget gemacht und gesagt, hey, jeden Monat tue ich 1'500 Franken auf die Seite, egal was passiert. Den Rest kann ich gut ausgeben. Und ich bin auch ein sehr grosszügiger Mensch. Also ich bin jetzt irgendwie mega geizig geworden oder so. Das können meine Kinder auch bestätigen, hoffentlich in der Klasse. Ich finde, man muss einfach ein Budget machen.
Also Klarheit bei den Zahlen, wenn man Schulden hat, genau wissen, wie viele Schulden habe ich, bei wem, was hat welche Priorität. Ja. Aber auch jetzt, wo du Geld verdienst und Geld kannst auf die Seite, trotzdem immer schauen, wie viel Geld habe ich wirklich, was kann ich ausgeben, für was darf ich es ausgeben. Die Disziplin, ja, genau. Die hast du behalten.
Die habe ich behalten, definitiv. Definitiv. Ja.
Wow, was für eine Story, Marco. Ich glaube, deine Story, die zeigt, wie schnell man sich kann verschulden kann, gerade wenn man jung ist und den Umgang mit Geld nie gelernt hat, auch in der Schule nie gelernt hat. Also im Gegensatz zu den Schülerinnen und Schülern von Marco, die jetzt da sind und das lernen in der Schule, wie man mit Geld umgeht. Jetzt aber zu einem ganz anderen jungen Mann, der seine Finanzen bestens im Griff hat, schon immer bestens im Griff gehabt hat und daraus sogar ein Business gemacht hat mit einem Blog, einem Finanzblog www.schweizerfranken.com. Schweizer Franken mit 2 i. Erik, schön, dass du da bist.
Merci vielmals, das freut mich.
Was macht das mit dir, wenn du so eine Geschichte hörst wie die von Marco? Lacht man da innerlich und sagt, das habe ich schon immer viel besser gemacht? Oder ist das doch eine Realität, wo du sagst, das ist eigentlich tragisch und da müsste man etwas verändern?
Nein, also lachen würde ich da überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich würde sagen, mir ist das sogar am Anfang sehr ähnlich gegangen. Also in den ersten Monaten, als ich mein erstes eigenes Geld verdient habe, ging es mir genau gleich. Es ging etwa 2 bis 3 Wochen und dann war das Konto leer, der Monat nicht zu Ende. Und erst später ist bei mir die Lernkurve gekommen. Und ich glaube, die meisten Leute, die zum ersten Mal das eigene große Geld verdienen, die machen genau dieselbe Erfahrung. Weil wir lernen zwar in der Schule nicht, das wäre so das eine, was vielleicht helfen würde, aber dann vor allem in der Praxis, das selber mal zum Erfahren, das eigene Geld frei verfügbar zu haben und sich selber zum Überlegen, soll ich es verkonsumieren? Oder soll ich es doch besser für später aufsparen? Das muss man einfach selber lernen.
Wenn jemand einen Finanzblog hat, wie schweizerfranken.com, hat man das Gefühl, das ist einmal ein Schweizer, wenn er über Schweizer Franken redet. Und gleichzeitig ist das einer, der dann mal eine Bankenlehre gemacht hat oder Finanzwesen studiert hat. Was ist dein Hintergrund?
Ich habe einen ganz anderen Hintergrund. Keinen Finanzhintergrund, sondern einen völlig technischen Hintergrund. Ich bin ausgebildeter Mechatroniker und anschließend habe ich ein Studium angehängt zum Ingenieur.
Also doch technisch sehr, sehr versiert. Wo hat das angefangen, dass du gesagt hast, ich habe eine Leidenschaft für das Thema Geld und habe vielleicht ein besseres Handy als das andere Hand?
Ich glaube, das hat sich so über die Jahre entwickelt. Und zwar hatte ich sehr früh das Bedürfnis, eigenständig mit meinem Geld gut umgehen zu können. Einfach auch, weil uns Geld im Alltag immer und überall begegnet, ob wir es möchten oder nicht. Und so hatte ich sehr früh den Wunsch, einfach meine Finanzen gut im Griff zu haben. Und ich habe mich immer tiefer in das Thema eingearbeitet, selber darin fortbildet und so mein Finanzwissen verbessert.
Wie alt bist du damals gewesen, wo du gesagt hast, ich habe das Interesse? Also das war vermutlich ein Alter, wo andere gesagt haben, ich kaufe mir den lässigsten Sneaker und ich ermögliche mir etwas, ich gehe in die Ferien mit der Kollegin in den Ausgang. Wann war das gewesen, welchem Alter?
Ungefähr mit 16, würde ich sagen, hat es angefangen.
Da hast du gesagt, ich lege an, ich baue meine dritte Säule auf.
Überhaupt nicht, weil dazumal war ich mitten in der Berufsausbildung, habe mein erstes Geld verdient, konnte auch noch nicht mal legal investieren. Ich habe mich aber schon sehr früh mit dem Thema Aktien und Investieren beschäftigt. Und dann mit 18, als es das erste Mal offiziell ging, habe ich dann meine erste Aktien gekauft.
Das heißt, du bist in einer Buchhandlung, in der Bibliothek und hast gesagt, jetzt kaufe ich mir ein Buch zum Thema Investieren, dass ich genau verstehe, wie die verschiedenen Finanzvehikel funktionieren.
So ein Buch habe ich tatsächlich noch daheim im Regal stehen und es wurde, glaube ich, insgesamt 2 bis 3 Mal geöffnet. Das hat mir nämlich genau gar nichts beigebracht, weil es wirklich nur für Finanzmathematiker geschrieben wurde und überhaupt kein Praxiswissen drin
hat. Also für dich zu wenig verständlich, man hätte gar nicht, du müssen jemanden haben, der sagt, ich nehme dich an der Hand, ich erkläre dir jetzt einmal, was es da alles gibt, in was man investieren kann, was die Risiken sind, wie das funktioniert.
Und genau das habe ich im Internet dann schlussendlich gefunden, das heißt auf YouTube und auf Blogs.
Ein guter Blog, den kannst du empfehlen kannst, ist sicher schweizerfranken.com. Was gibt es auf dem Blog alles? An wer richtest du dich und was bringst du den Leuten bei, wo man eben in den Finanzbüchern oder auf dem ein oder anderen YouTube-Kanal nicht zu wenig oder vielleicht zu wenig qualifiziert findet?
Das Wissen auf dem Blog ist ganz gezielt nur an Bürger oder Leser aus der Schweiz gerichtet. Das heißt, wenn jemand aus dem Nachbarland mitliest, für die ist es nur zum Teil relevant. Wenn man aber jung ist, in der Schweiz wohnt und sich selbst mit der eigenen Finanzen beschäftigen möchte, Investments, Vorsorge, Steuern, dann gibt es auf dem Blog sehr viel praxistaugliches Wissen.
Im Internet informieren, über was konkret muss man sich wie informieren, wenn man jetzt nur wenig Erfahrung hat mit Investieren?
Also ich glaube, zuerst würde ich damit anfangen, einen gewissen Notgroschen aufzubauen. Das heißt, eine eiserne Reserve auf der Seite zu haben, die ich auch in schlechte Zeiten nicht anfassen muss, sodass ich langfristig investieren kann. Das war so mein erster Tipp, bevor man das erste Geld in Aktien schießt.
Wenn es von Marco gehört, wenn man Schulden hat, zuerst einmal schauen, wem schulde ich überhaupt wie viel. Genauso geht es auch beim Sparen, sagst du, und zwar zuerst einmal schauen, was habe ich denn überhaupt und mit was kann ich investieren.
Richtig, zuerst mal Aufstellung zu machen, das Budget zu machen, also egal, ob man Schulden hat oder nicht. Es macht sicher Sinn, erst mal Standortbestimmung zu machen und wirklich mal daheim aufzuräumen. Was ist auf meine Sparkonte, was habe ich für Cash, wirklich Bargeld zu Hause liegen und vielleicht sogar schon eine Vorsorge parat.
Also wirtschaftlich seid die Aktiven, was haben wir da noch an Geld da, was ist rum und gleichzeitig auch, was brauche ich dann im Notfall? Also sogenannte Notgroschen, Geld, das ich plötzlich muss zur Hand haben, wenn unvorhergesehene Ausgaben kommen. Also auch den Notgroschen festlegen und den auf einem Konto deponieren.
Richtig, und das unbedingt flüssig. Das heißt, der sollte nicht investiert sein, sondern jederzeit zugänglich, wenn ich ihn brauche.
Also dann an den Bankomat gehen oder an den Postomat gehen und sagen, jetzt hole ich das Geld, ziehe das Geld raus und kann es einsetzen für das, was ich brauche. Wenn ich über das raus noch mehr Geld habe, dann darf ich anfangen, ans Investieren zu denken. Und zwar zuallererst wo?
Ich würde sagen, in der Säule 3a hat man eine sehr gute Möglichkeit, zum das Geld anlegen, vermehren, langfristig zum Beispiel in Aktien zu investieren und sogar noch Steuern zum Sparen.
Wenn du sagst, langfristig Säule 3a heisst, normalerweise bis zur Pensionierung schafft das Geld für einen mit klaren Zinsen. Das Risiko ist auch einigermaßen eingeschränkt und reguliert. Also allzu viel kann nicht schiefgehen.
Genau, vor allem habe ich einen langen Anlagehorizont. Außer ich hole es vorher raus, zum Beispiel fürs Wohneigentum, eine Selbstständigkeit oder beispielsweise bei dem Wegzug ins Ausland.
Bei der Säule 3a ist fix definiert, wie viel Geld ich pro Jahr darf investieren in die Säule 3a. Wenn ich mehr Geld um habe und sage, da könnte man jetzt noch etwas anderes damit machen, was kommt nach der Säule 3a? Notgroschen, dann Säule 3a und dann?
Und dann wäre sicherlich eine Anlage in Aktien langfristig gedacht sinnvoll, wenn man wirklich das
Risiko... Was heißt langfristig im Moment?
Ich würde sagen, plus 10 Jahre, vorher würde ich nicht damit beginnen. Ganz einfach deswegen, weil Aktien auch Zyklen durchläuft und wenn ich dann mein Geld brauche, wenn die Aktie oder die Börse gerade ungünstig steht, dann möchte ich nicht in der Situation sein, mein Geld rausziehen zu müssen.
Also die Aktien sind volatil, das heißt, es geht rapid hoch und runter und wenn sie dann mal drinnen sind, dann muss ich den Schnauf haben, um zu sagen, jetzt warten wir noch ein paar Monate oder auch ein halbes Jahr.
Oder ein Jahr oder
zwei. Oder ein Jahr oder zwei Jahre, bis es dann so weit ist, bis man die Aktie wieder
nutzen kann. Genau, richtig. So kann man das Risiko drastisch reduzieren. Und ich habe nie den Stress oder den Druck, dass ich jetzt plötzlich auf mein Geld zugreifen muss und es weniger wert ist, wie ich eigentlich reingesteckt habe.
Du hast gesagt, dann kann man in Aktien investieren. Warum nicht in Obligationen, in ETFs und all die Geschichten, die es sonst noch gibt?
Also wenn ich von Aktien spreche, dann spreche ich in der Regel von ETFs. ETFs sind im Grunde Fonds, also Körbe, wo mehrere Aktienunternehmer innerhalb von einem Korb für dich gebündelt sind. Das heißt, du als Privatinvestor kannst sehr simpel mit einem einzigen Investment in ganz viele Unternehmer weltweit oder zum Beispiel in der Schweiz investieren.
Also du kaufst einen Anteil von einem Korb, wo es verschiedene Aktien drin hat, anstatt dass du für jede einzelne Firma dann eine entsprechende Aktie kaufst.
Richtig, wo du auch viel höhere Risiken eingehen würdest, wenn du die einzelnen Aktien kaufen würdest.
Auf was muss man achten? Wie komme ich an so einen ETF her?
Dazu gibt es gute Blogs im Internet, die dich an die Hand nehmen. Und verschiedene Screening-Seiten, beispielsweise justetf.com, kann ich jedem raten, der verschiedene ETFs miteinander vergleichen möchte.
Und eben das Körbli, der ETF, der heißt Exchange Traded Fund, ist aber eben nichts anderes als ein Fonds oder eben ein Körbli mit verschiedenen Aktien drin. Jetzt haben wir hier im PostFinance-Podcast geredet über den Bitcoin damals und über die U-App. Eine App, wo man auch direkt investieren kann in Bitcoins, in Aktien oder eben so Körbli, in sogenannte ETFs. Ist das etwas, wo du sagst, das empfiehlst du? Das ist ein lässiger Weg, um auch starten, um den ersten Schritt zu machen als kleiner Investor?
Absolut. Gerade zum Start würde ich es sehr empfehlen, weil ich brauche natürlich eine günstige Anlaufstelle, wo ich meine ETFs, Aktien oder wenn es sein muss, auch Kryptowährungen kaufen kann. Und Apps wie zum Beispiel You ermöglichen es mir, sehr einfach und günstig solche Investments zu machen. Vor allem helfen sie dir, gerade auch wenn du einen Sparplan machen möchtest, mit ganz wenig Aufwand jeden Monat automatisiert deine Finanzen für dich erledigen zu lassen, sodass du eigentlich nicht mehr überlegen musst, gehe ich jetzt in Ausgang oder investiere ich in ETFs. Die App macht es ganz automatisch für dich.
Erik, wir fassen nochmal zusammen, auch für den Marco. Du bist ganz gespannt am Zuhören mit offenem Maul und weit aufgerissenen Augen, was man da alles machen kann. Das heisst, Erik, wir nehmen mit. Zuerst einmal eine Analyse. Was habe ich effektiv an Geld auf der Seite? Wenn ich genau weiss, was habe ich an Cash, was habe ich auf dem Konto, was liegt noch wo, wenn genügend da ist, einmal einen Notgroschen auf die Seite legen, das Geld, das ich brauche, für schlimmere Zeiten, für Unvorhergesehenes, wenn irgendetwas passiert, wenn ich den Job verliere oder plötzlich eine Ausgabe habe, wenn das Auto abliegt. Egal was es ist, Notgroschen auf der Seite haben. Wenn der Notgroschen da ist, dann Säule 3a. Da kann nicht allzu viel schief gehen. Das Geld ist sicher und das Geld bleibt einem erhalten und erspart für einen jedes Jahr einen fixen Betrag, den man einzahlen kann. Bis zur Pensionierung, dann kann man es auslösen oder bei ein paar bestimmten anderen Ereignissen, Eigenheim, Firmengründung vorher. Wenn man das alles gemacht hat, erst dann investieren. Wir haben ETFs angeschaut, also Exchange Traded Funds, das heisst sogenannte Körbli, wo verschiedene Aktien drin sind. Das eine weitere Option dann, wenn alles andere entsprechend abdeckt ist. Marco, gespannt zugelassen. Was ist da dabei für dich, wo du sagst, genau so mache ich es oder genau das würde ich gerne machen? Auf welcher Stufe bist du da angekommen?
Also da mit dem Notgroschen, da finde ich auf jeden Fall sehr sinnvoll. Also da war jetzt auch lange mein Ziel gewesen. Und spannend ist für mich gerade tatsächlich, ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich sage, gut, Notgroschen ist da, ich fühle mich relativ safe im Moment. Was mache ich mit dem restlichen Geld? Und darum, Säule 3a, das habe ich vorher auch angesprochen, da habe ich mich jetzt mal in diesem Jahr informiert, habe ich mal ein Konto eröffnet. Da werde ich sicher langfristig investieren, auch wenn mir das ehrlich gesagt jemand, der sich nicht wahnsinnig mit dem ganzen Finanzwesen auseinandergesetzt hat, irgendwie auch noch ein bisschen schwerfällt, so langfristig müssen investieren. Ich zahle irgendwo Geld ein, wo ich weiss, da kann ich gar nicht abheben, das ist irgendwie nicht verfügbar. Also das ist für mich irgendwie auch noch ein bisschen fremd, aber ich werde mich hoffentlich auch schnell daran gewöhnen. Und damit ETFs, das klingt recht spannend, das klingt auch eigentlich recht plausibel, dass man irgendwie einfach Anteil kauft von einem Korb, der schon besteht und wo viele Leute investieren, wo das Risiko tief ist. Also, ja, Ich glaub, also
bevor wir dir die entsprechende U-App abladen, die wir diskutiert haben, zuerst mal die Säule 3a richtig aufstocken, jedes Jahr den Maximalbetrag einzahlen, den du kannst auf die Seite tun und den du überhaupt darfst einzahlen. Und ich glaube, was wir noch machen, wir geben dir noch die URL mit, und zwar schweizerfranken.com, wo du mal alles kannst nachlesen kannst.
Das mache ich sehr gern. Gerade dann bist du auch noch mit meiner Klasse zusammen. Dann wissen ihr nämlich auch Bescheid.
Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr da seid. Danke für den Einblick. Einerseits in deine persönliche Geschichte, Marco, wo du es erzählt hast, wie das ist, wenn man plötzlich einmal 7'000 Franken überkommt als Teenie von einer Tante, die sagt, Erbvorbezug, dann haben wir mal etwas, der Lebensstandard anwächst und einem dann doch plötzlich das Geld ausgeht und man versucht, den Lebensstandard zu erhalten. Aber auch wie du daraus rausgekommen bist und was du heute deinen Schülerinnen und deinen Schülerinnen Schaffhausen in der Oberstufe beibringst, über Sparen. Ich glaube, genau die Ehrlichkeit, die Direktheit, einerseits auch die Lehrer sind Menschen und nicht ganz perfekt, ja. Aber andererseits eben das Thema anzusprechen, das Thema Finanzen und das Thema Sparen mit den Schülerinnen und Schülern, das tut gut. Erik, das ist natürlich auch in deinem Interesse. Man soll Geld sparen, Geld auf die Seite tun, zuerst analysieren, was habe ich überhaupt auf der Seite, was habe ich an Geld, an Cash um, dann Notgroschen auf die Seite, wenn der da ist, in die Säule 3a investieren, langfristig investieren, langen Horizont. Und da in der Schweiz läuft das Investieren ein bisschen anders. Wenn man mehr nachlesen will von dir, dann kann man das auf schweizerfranken.com machen. Schweizer Franken natürlich mit 2i. Ich sage euch ganz herzlich danke. Danke vielmals, Erik Marschall.
Danke dir vielmals für die Einladung.
Und Marco Ristic, danke dir auch für deine wunderbaren Einblicke in dein Leben und für dein Engagement bei den Schülerinnen und Schülern.
Danke auch vielmals.
Und euch danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei gewesen bei dieser Ausgabe vom PostFinance-Podcast. Ich bin der Stefan Lendi. Tschüss und bis bald.